Leute fragen mich immer, Frederik, wie wechselt man eigentlich einen Reifen? Keine Ahnung, ich heiße auch nicht Frederik, aber dafür weiß ich, welche Spiele 2011 rausgekommen sind.
Hallo Freunde, willkommen bei Fearlist. Heute an meiner Seite sind wieder Enrico.
Moin!
Johnny.
Hallo.
Und Hase.
Enrico, hallo.
Und mein Name ist Arthur. Hi, willkommen zurück. Eine Dekade ist schon vorbei, Jungs. Das ist, weiß ich nicht, für uns war das jetzt ein Jahr. Wir haben 10 Spielejahre durchgekaut, dann dementsprechend. Was haltet ihr davon? Was erwartet ihr von den nächsten Jahrzehnten, von der nächsten Dekade? Weil jetzt haben wir ja qualitätstechnisch einen guten Anschub bekommen. Wir sind in der Spielekonsole PS3, 360 Xbox, ne? 3DS ist dieses Jahr rausgekommen. Und es geht nur noch aufwärts, oder nicht?
Wir kommen ja langsam so in unsere jetzige Zeit, sage ich mal. Wir haben zwar noch diese Dekade, die wir jetzt noch überbrücken müssen, aber wir kommen immer und immer näher zu diesen Titeln, die wir auch heutzutage noch spielen. Wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, es gibt so eine Statistik, dass die Spiele, die am meisten gespielt werden, heutzutage noch, ja, bis zu 10 Jahre alt sind. Und über diese Spiele sprechen wir jetzt in den nächsten Tagen.
Das finde ich auch absolut interessant, was jetzt die nächsten Jahre rauskommen wird, weil das ist, was wir aktiv miterlebt haben und auch da hat es für mich angefangen, dass wir wirklich jedes Jahr auf irgendwelche neuen Releases von alten Titeln, Remakes oder Weiterführungen von irgendwelchen Spielen darauf gewartet haben, aktiv tatsächlich. WoW ist immer noch da.
Du hattest gerade ja Releases angesprochen. Wisst ihr, was im Spielejahr 2011 released worden ist als Konsole?
Hatte ich gerade genannt. Der 3DS ist tatsächlich rausgekommen.
Hab ich das überhört? Geht schon gut los. Seid ihr nicht konzentriert? Was ist los, Jungs? Was
Wo sind wir hier?
Wer bin ich eigentlich?
Was das ist der Fearless-Podcast. Wie immer sind wir verschallert.
Genau, der 3DS ist rausgekommen. Eine sehr revolutionäre Konsole, würde ich behaupten, zu dieser Zeit. Worauf auch sehr viele Remakes auch rausgekommen sind.
Und Monster Hunter in 3D.
Und 3DS, das war für viele dann dementsprechend der Nachfolger des guten Gameboys und alles Mögliche. Und den hat man gerne mitgenommen. Der hatte ein paar Gimmicks natürlich wieder drin, wie Nintendo immer sie gerne einbaut. Und war auch sehr beliebt. Von den Verkaufszahlen würde mich das auch interessieren, müssten wir mal im Nachgang anschauen, wie die waren. Aber ich denke, die waren nicht schlecht.
7?
Was auch in diesem Jahr gekommen ist als Konsole, war ja die PS Vita. Johnny, ich glaube, die hattest du ja selbst auch gehabt. Johnny nickt.
Hat er. Das war auch ein cooles Ding. PlayStation, die zweite Handheld-Konsole der PlayStation, der Nachfolger der PSP. Schlechter gewesen, also von den Verkaufszahlen und alles mögliche. Das Ding an sich war besser, aber es hat kaum einer gekauft.
Die Vita ohne Scheiß war ihrer Zeit absolut voraus und bis heute noch so ein geiles Handheld-Gerät. Ich habe sie gehabt und ich habe sie geliebt, ähnlich wie die PSP. Aber du sagst es schon richtig, die ist einfach in den Regalen stehen geblieben.
War die rein digital?
Nein, es gab immer noch Game-Cartridges.
Aber ist danach nicht noch eine Version davon rausgekommen, die rein digital war?
Kann sein, dass du das mit der PSP verwechselst, weil die hatte eine rein digitale Version.
Nee. Nach der PS Vita kam noch eine PS Vita-Version und die war rein digital. Da bin ich mir
Du meinst die PS Go? Und die basierte, glaube ich, auf der PSP. Es sei denn, ich laber gerade über
die Bullshit. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal eine Konsole gesehen, die aussah wie die Vita, aber rein digital war.
Boah, weiß ich jetzt gerade so spontan auch nicht tatsächlich. Aber die war Hammer, ey. Die konnte viele geile Dinge machen. Die hatte schon coole Features, wie hinten auf dem Backpad hattest du halt so ein Touchpad, wo du auch wirklich eben touchen konntest. Hä? Logisch. Und damit konntest du auch interagieren in den Spielen. Das war richtig, richtig geil. Es kamen nice Spiele raus. Die hatte echt eine gute Leistung. Und was ich auch sagen muss, was auch geil war an der Konsole, du konntest die halt richtig gut custom-firmwaren, mit den ganzen Sachen ausstatten und dann richtig nice auch emulieren. Also war stark.
Hat natürlich keiner von uns gemacht.
Nein.
Ich fand, die haben auch marketingtechnisch gar nicht so die Werbetrommel gerührt. Also ich habe sie nachher bei dir gesehen, aber davor nicht großartig irgendwas davon gehört. Ich fand, das haben die nicht so extrem gespielt, wie die sonst immer tun.
Ich glaube, da war der Fokus auch eher im japanischen Markt, im asiatischen Markt und hier in Europa vor allem haben wir relativ wenig davon mitbekommen.
Aber insgesamt merkt man das auch, so Handhelds, sind nicht so in Werbe, sage ich mal, werbegesteuert wie die normalen Konsolen. Wenn die neue PS5 rauskommt, PS5 haben wir schon, die neue PS6 rauskommt, wird vorher richtig die Werbetrommel gerührt. Und das hat mir bei Handhelds nie so wirklich gehabt.
Ja.
Welches Problem Sony da auch gehabt hat, das war ja in diesem Jahr, wo dieser riesen PSN-Zusammenbruch passiert ist wegen den Hackern, die über einen sehr langen Zeitraum, ich weiß gar nicht, wie lange das war, aber sehr, sehr lange.
Das waren Wochen, ganz genau habe ich es jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm, aber ich erinnere mich daran, weil ich auch aktiv Nutzer war von PSN und in der PS3-Ära und einfach wochenlang keine Chance hatte, Online-Spiele zu spielen. Das war schon krank. Also es war crazy, wenn du dir das heute überlegst. Du hattest ein System, du hattest ein Spiel, du hattest teilweise natürlich auch ein bezahltes Abo für das PSN, also das PS Plus. Und das konnte man nicht nutzen.
Und das nicht nur war das, crazy. Die haben ja auch von, ich meine, 77 Millionen Nutzern die persönlichen Daten geklaut. Ganz das ist ja das andere große Problem, das da entstanden ist.
Ja, ja, das war ein riesiger Schaden. Riesiger Image-Schaden auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es damals gemacht haben. Ich glaube, die haben tatsächlich den Leuten diese Tage gut geschrieben, plus irgendwie noch ein paar on top oder irgendwie sowas.
Das ist ja immer so. Das habe ich vor ein paar Tagen, haben wir auch wieder 10 Tage geschenkt bekommen, wenn ihr PS Plus hattet, weil wieder irgendwie für ein paar Stunden irgendwas ausgefallen ist. Und dann geben die dir mal pauschal 7 oder 10 Tage oder irgendwie sowas.
Genau.
Ja, ja, ist ja eine gute Entschädigung auf jeden Fall, ne?
Yes.
Aber sowas sollte nicht passieren. wir haben auch viele Veränderungen 2011 erlebt, was Spiele angeht. Ne? Die Spiele wurden größer, breiter, richtig, richtig kommerziell erfolgreich dann dementsprechend. Was stark dazu beigetragen hat, ist natürlich, dass Twitch 2011 rausgekommen ist. Und das ist ein großer, großer Punkt, der unsere geliebte Videospielbranche richtig nach vorne getrieben hat. Ne? Vorher hatten wir nur YouTube, da hatten wir ja mit Gronkh und alles mögliche, mit Let's Plays unsere Starts dann gehabt. Ne? Aber jetzt mit dem Live-Senden, Twitch, der Vorreiter, das hat alles verändert, absolut.
2011 war tatsächlich ziemlich verrückt, was Gaming an sich betrifft. Du hast es eben schon abgerissen, grob, Twitch geht ran. Und das hat natürlich alles übel nach vorne katapultiert. Allgemein, die Auffassung Gamer oder Gaming-Spiele war eine andere danach. Vorher war es immer noch so ein bisschen nerdy. Klar, es gab so die Leute und es gab auch Leute, die verstanden haben, was Gaming ist. Gar keine Frage. Aber spätestens mit 2011 ist Gaming so krass im Mainstream angekommen. Jeder und seine Oma haben Twitch geguckt, YouTube, haben irgendwas gezockt. Wir haben es schon, ich glaube, 3 oder 4 Jahre vorher gesagt, mit dem Release des iPhones und Touchscreen-basierten Smartphones ist Gaming auch mit mobilen Geräten in die Hosentaschen, in die Hosentaschen gewandert. Und das hat alles dazu beigetragen und spätestens jetzt war Gaming. Einfach jeder war Gamer so ungefähr. Es konnte jetzt deine Schwester, deine Mama, deine Oma, deine Tante, egal wer, der Anwalt in der krassen Kanzlei, der Doktor, der zwischendurch ein bisschen Dr. Kawashimas Gehirnjogging gespielt hat.
Also stop smoking.
Stop smoking, the game. Aber da war komplett vorbei und das finde ich geil, weil jetzt kommen wir wirklich in eine Zeit, wo man sich nicht mehr irgendwie für das Hobby auch irgendwie entschuldigen muss so ungefähr oder erklären muss, warum man das mag. Ab jetzt ist Gaming voll drin.
Was?
Das ist geil.
Du bist Gamer?
Ja.
Aber Gaming, also dieses ganze Streaming.
Welches andere Wort steckt da noch drin?
Aiming. durch dieses Streaming ist einfach ein komplett neuer Markt eröffnet worden. Ne? Auf einmal wurde jeder Streamer und auf einmal gibt es Leute, die Multimillionäre geworden sind durch Streaming, dadurch, dass die einfach Videos aufnehmen.
Große Firmen haben gemerkt, es lässt sich Geld verdienen.
Es lässt sich richtig Geld verdienen.
Ne?
Und auch solche Sachen wie kompetitives Gaming ist ganz anders geworden, weil du kannst einfach jederzeit irgendeinem Streamer zugucken, wie er, keine Ahnung, was online zockt. Das war einfach verrückt. Also den krassesten ESL-Gamern kannst du Streaming zugucken und so, während die dann auch noch mit dir quatschen und du konntest während des Gamings schreiben und sowas. Voll verrückt. Eine ganz, ganz neue Welt ist aufgegangen, was heute für uns einfach normal geworden ist.
Mhm. Absolut. Die schieren Möglichkeiten, einfach nur Live-Events von E-Sport-Eventen auf Twitch zu übertragen, das war ja gang und gäbe danach.
Und was man auch ganz, ganz stark gemerkt hat, ist, welche Spiele dort gut ankommen. Und das sind diese Spiele, die den Streamern sehr, sehr viel kreativen Freiraum geben, also wirklich eine offene Welt darstellen.
Genau.
Wie zum Beispiel Minecraft, ein ganz großer Titel, der viel mit Mods und verschiedenen Events und so weiter gespielt worden ist. Oder auch ein GTA, ja, mit dem Online-Roleplay. Diese Punkte haben da so ein bisschen angefangen und das merkt man halt auch in den Spielen oder in den Präferenzen von den Spielern in dieser Zeit. Mhm. Open Worlds kam immer und immer häufiger und größer und es musste immer größer und freier werden in den Möglichkeiten, die du hattest. Und das ist einfach dieser, ja, dieses Fundament, das dort geschaffen worden ist.
So geil ich das Jahr 2011 finde von der Idee und was alles passiert ist im Gaming, so sehr hasse ich 2011 dafür, dass Open World groß wurde. Denn da, genau da ist das, was du gesagt hast. Die Leute haben genau danach verlangt. Und ich kotze im Strahl, wenn ich heute daran denke. Damals wollte man die Sachen natürlich haben, aber heute bitte macht keine Open-World-Spiele mehr. Ich will das nicht mehr. Hört auf damit. Seriously. Aber 2011 wurde das groß. Unter anderem wegen Spielen, die wir noch bearbeiten werden gleich, die das auf eine neue Art und Weise gemacht haben, wie vorher niemals zuvor. Vorher niemals zuvor. Guter Satz. Ja, mega. Aber auch, man darf nicht vergessen, im Jahre 2011 sind auch viele Indie-Spiele wieder auf dem Teller gewesen, die man wegsnacken konnte. Und teilweise sogar richtig krass kommerziell erfolgreiche.
Ja. Es sind nicht nur Indie-Spiele dort selber rausgekommen, sondern es begann eine komplett neue Ära der Indie-Spiele.
Ja.
Weil der Markt auf einmal überflutet wurde mit Indie-Spielen. Ob schlecht oder gut, aber auch sehr viele gute. Und bis heute hat dieses Indie einfach einen ganz, ganz neuen Stellenwert. So ein Indie-Game ist nicht mehr das, was es vor 20 Jahren mal war. So ein Indie-Game ist ein richtig vollwertiges Game, wo du Zeit reinsteckst und Liebe reinstecken kannst. Und so ein Indie-Titel kannst du teilweise schon, also jeder kennt diese Indie-Titel. Das ist nicht mehr so ein Nischending, sondern ein wirklich krasses Spiel. Ne? Mhm. Und das ist gerade ab der Zeit, oder den Dekadenwechsel, wurden Indies immer bekannter, immer beliebter. Mhm. Und es kam auch immer mehr auf den Markt. Und ich finde es einfach super.
Zu Recht, zu Recht.
Und was auch ganz stark geworden ist in der Zeit, weil wir einfach diesen technischen Standard bekommen haben, ist in Bezug auf die Streamer mit den Let's Plays, dass Spiele immer filmischer geworden sind und die Story wirklich wichtig geworden ist. Arthur, ich weiß ja, du guckst viele Let's Plays, wenn Spiele neu rauskommen. Und dort hatte man einfach die Möglichkeit, seinem Lieblingsstreamer zuzugucken, wie er eine spannende Story spielt, mit vielen geilen Cutscenes und so weiter, wie man einfach mit Herzblut dabei sein konnte und miterleben konnte, wow, das ist eine spannende Story, wie reagiert mein Streamer, und das war einfach nur schön.
Die Geburt der Reaction-Videos.
Ne? Ja, so nett.
Aber ich feiere das ja auch. Ich habe ja auch teilweise Streamer oder bekannte Persönlichkeiten, die zocken, nennt man gemeinhin Streamer, Entschuldigung, deren Meinung ich echt gerne wissen will bei Spielen. Und das ist ja das Geile, wie zum Beispiel
Asmongold,
ich meine jetzt ein bisschen ja kritisch der Guy, aber egal, Maximilian Dude mit Final Fantasy related Sachen. Ne? Ich möchte wissen, wie er diese Dinge sieht. Und wenn ich das Spiel schon gespielt habe, möchte ich teilweise trotzdem noch mal genau sehen, okay, was ist da bei ihm passiert, wie hat er darauf reagiert. Ne? Und das mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten so, wo ich sage, ey, die Meinung würde mich interessieren. Mhm. Und es ist so richtig schön Medien genießen. So, das finde ich geil. Es ist genauso, als würdest du auf der Couch sitzen und Hase spielt ein Spiel und ich gucke zu.
Weißt du? Das ist es ja. Ne? Du musst einige Games erstmal gar nicht mehr selber kaufen, weil du kannst zugucken, wie jemand das zockt. Ja. Du bist in deiner Community. Du fühlst, einmal ein bisschen Englisch heute.
Sich aus seinem Amerika-Urlaub vor.
du fühlst halt zusammen mit der Gruppe diese Story, ne? Und das ist wieder was ganz anderes. Das sagst du genauso, wie du sagst, entweder sitzt du mit einem Kumpel auf dem Sofa und es ist immer geiler, zusammen diese Story zu erleben, oder du sitzt halt alleine auf dem Sofa und zockst das. Und du hast mit dem Streaming halt die Möglichkeit, mit dieser Community, mit dem Typen, der das für dich zockt, diese Story zu erleben, brauchst das Game nicht kaufen, kannst die komplette Story mitspielen. Die Streamer bauen ja auch ganz oft so Sachen ein wie, liked irgendwie das oder schickt dieses Emoji rein oder so, dann mache ich das und das in dem Spiel, um auch zu gucken, was will die Community, wie soll ich das Spiel spielen. Mega cool, und dann hast du so ein Gemeinschaftsfeeling, einfach dieses Community-Feeling.
War auch teilweise verrückt, Final Fantasy VII Remake haben wir das zusammen durchgespielt, ne? Und dann habe ich das tatsächlich nochmal bei Maximilian Dude von vorne bis hinten geguckt, ne?
Um
zu sehen, was er davon hält, was er sagt und alles Mögliche, ne?
Ja.
Hauptsächlich bei krassen Szenen. Aber die letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte, 2011 ist noch was Krasses passiert.
Game of Thrones kam raus, ja, richtig.
Uninteressant, mein League of Legends Account ist 2011 erstellt worden.
What?
Der erste und einzige Account, den ich habe, und der wird immer noch benutzt.
Was heißt der erste und einzige Account? Kannst du mir erklären, warum das so was Besonderes ist bei LOL?
Weil sehr viele Leute viele verschiedene Accounts haben, auch über die Zeit gesehen, sich neue Accounts gemacht haben, gekauft haben oder sonstiges. Hauptsächlich wegen solchen Geschichten, wegen der MMR, also dein Ranking. Mhm. Wenn du einmal irgendwo in der Elo-Hölle...
Ist so, vorbei?
Ja, weil deine MMR dann dementsprechend so ist und dann kannst du nichts machen. Ja,
also auch Smurfen dann, ist ja auch so ein Ding, ne?
Ja,
ich behaupte nicht, dass das Leute in meinem Umfeld gemacht haben, aber also Smurfen zur Erklärung ist ja, dass du quasi einen neuen Account erstellst und dann wieder in einer anderen Liga bist, als du eigentlich spielerisch sein solltest.
Quasi als guter Spieler erstellt man sich einen neuen Account und lässt den vielleicht potenziell sogar noch extra verlieren, ein paar Mal, ne, damit deine MMR runtergeht und dann vernichtest du diese Noobs dann dementsprechend.
Scheiß Noobs.
Ist teilweise gut, die lernen dann besser zu spielen.
Ja, ne,
weil die dann sofort eine größere Herausforderung haben.
Also kann man auch so sehen.
Ich habe bis jetzt immer noch keinen League of Legends Account und ich bin stolz drauf.
Ja.
Kommt noch.
Ich
erstelle mir eben einen.
Na gut, abgesehen davon, dass das Arthurs einziger und letzter League of Legends Account ist. Game of Thrones hast du gesagt, Enrico?
Ja, die Serie mit den besten 6 Staffeln. Sag ich immer ganz gerne.
Warte, sie hat 7, oder? Oder 8?
7 oder 8, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann aufgehört.
Die haben 8 Staffeln und, also die haben 7 Staffeln und irgendwas danach.
Die ersten Staffeln waren so geil. Ich war jedes Jahr dabei mit David, einem guten Freund von uns. Wir haben uns getroffen und die Folgen geguckt, auch mit meinem Cousin Thomas. Wir haben das richtig gefeiert. Aber die letzten 2 Staffeln waren so beschissen, weil die Showrunner, die beiden Brüder, die haben ein Angebot von Disney bekommen, um 3 Star-Wars-Filme zu machen. George R. R. Martin hat aber gesagt, hier, wir haben noch Material für gefühlt 12 Staffeln, wir können richtig viel Material machen. Die haben gesagt, nein, wir müssen hier in 2 Jahren durch sein, weil dann neues Projekt. Mhm. Und haben das alles so eng zusammengeklatscht, dass es gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Eine Person war auf einem Kontinent, 5 Sekunden lang irgendwie so eine Schiffsszene auf einem anderen Kontinent. Und da ist so viel passiert und ich habe die Bücher ja
Quick
alle gelesen.
Travel eingebaut.
Das in einer Serie. Das hat auch kein anderer bis jetzt gemacht.
Ey, da ist auch Game im Namen drin.
Also. Das ist Open World. Da sind wir wieder bei Open World.
Open World, Quick Travel, Alter.
In der Serie.
Ich habe die Bücher alle gelesen und ich war so enttäuscht. Das neueste Buch oder das letzte Buch ist ja noch nicht raus. Aber es war schlimm.
Sehr schlimm. Warte. Also ich als jemand, der Game of Thrones nicht gesehen hat, kleiner Disclaimer, doch, die erste Staffel, die ich einfach irgendwie nicht gefeiert habe, weiß nicht, bin hier reingekommen. Also, die Bücher sind noch nicht durch.
Ja.
Was behandelt denn effektiv die Serie? Die behandelt doch die Bücher vom Lied von Feuer und Eis oder something like that. Und die Bücher sind aber auch das Lied von Feuer und Eis.
Ja.
Aber dieselbe Geschichte.
Das ist dieselbe Geschichte.
Die Geschichte ist noch nicht durch.
Nicht 1:1 dieselbe Geschichte, weil es musste ja für die Serie so ein bisschen kompakter gestaltet werden. Teilweise macht eine Person in den Serien, was eigentlich im Buch mehrere verschiedene Personen machen.
Okay.
Ja, aber irgendwann hat die Serie halt das Buch überholt, wie wir es auch von Fullmetal Alchemist und so weiter gekannt haben, wo dann ein Reboot rauskam. Mhm. Selbe Problematik. George R. R. Martin war aber immer sehr, sehr eng dabei und hat gesagt, okay, das soll am Ende da und da enden.
Mhm.
In den letzten beiden Staffeln haben die den Weg dann aber so ein bisschen selbst gestaltet, kreativ selbst gestaltet und ging voll in die Hose.
Und waren das die Russo Brothers?
Ich glaube ja.
Ah, okay. Und die haben dann Avengers gemacht.
Kann sein. Die haben zumindest erstmal von Disney ein Angebot bekommen für die Star Wars Filme. Und als Game of Thrones dann nachher so gehatet worden ist, hat Disney gesagt, nee, danke schön, wollen wir doch nicht mehr machen.
Gut gemacht. Ah,
stark.
Und das Witzige ist, als die letzte Staffel, das Finale rauskam, sind die Russo Brothers auf eine einsame Insel geflogen, damit die niemand finden kann.
Vernünftig. Und was hat George R. R. Martin gemacht? Der ist in die Videogame-Branche gegangen.
Richtig.
Sehr gut gemacht. So, genug Tacheles geredet, beziehungsweise Schwachsinn geredet. Kommen wir zu den wichtigen Themen. Kommen wir zu dem ersten Spiel für 2011.
Yes!
Und zwar am 17. Mai 2011 kam L.A. Noire raus. L.A. L.A. Noire, à la Pate, à la New York, L.A. besser gesagt.
Danke.
Sorry.
Danke, ich wollte sagen,
L.A. Noire in New York.
In New York. Nein, so wie der Pate in New York war, ist L.A. Noire in L.A. dann dementsprechend Mafia, Polizei, Straßenbanden, alles mögliche. In den 1940er Jahren spielt das Ganze. Und wir verfolgen natürlich, Johnny, kennst du noch die Story?
Ja, ich finde gut. Danke für die Überleitung. Ja, du bist auf jeden Fall Cole Phelps und du bist, wenn ich mich richtig erinnere, ein Kriegsrückkehrer. Und wenn ich hier das jetzt richtig im Kopf habe, kann es sein, dass ich jetzt Quatsch rede, I'm very sorry, aber ich glaube schon. Und zum einen, echt jetzt?
Ich weiß nicht, ich habe nicht zugehört.
Danke dafür.
Nein, der ist Kriegsveteran.
Ja, dankeschön.
Ja.
Und zum einen kämpft er natürlich so ein bisschen mit den ganzen Sachen, die er erlebt hat, gar keine Frage. Zum anderen kämpft er gegen das Verbrechen in L.A., denn er ist Detective.
Er ist L.A. Noir.
Er ist L.A. Noir. Und,
so noir ist er gar nicht.
Genau, im Grunde genommen ist
nicht schlechter. Also.
Wie hieß der Superheld bei The Boys? Black Noir?
Black Noir, ja. Ja. Schwarz-Schwarz.
Er ist nur L.A. Noir.
L.A. Schwarz.
Ich möchte nicht weitermachen.
Okay, dann mach ich weiter.
Danke.
Genau, und wir haben hier das Detektiv-Setting in diesen 40er Jahren. Mega geil. Ein Spiel, das so geil ist, dass es natürlich nur von Rockstar kommen kann.
Rockstar!
Hat Rockstar mal wieder ein richtig, richtig geiles Ding rausgebracht. Die hat auch ziemlich viele Innovationen drin. Du hast halt dein Taschenbuch gehabt und dort waren deine Fälle und deine ganzen Hinweise, die du sammelst und die Personen, die Zeugen, die du da hattest, alles dort drin notiert und darüber musstest du dann diese Fälle lösen.
Waren in dem Taschenbuch auch die Donald Duck Comics mit drin?
Ja. Yeah. Das war das andere Taschenbuch, da waren dann nämlich keine Fälle, Baumfälle drin.
Was?
Boah.
und die haben ein System eingebaut.
Baumfeld.
Entschuldigung. Auf das die Bäume fallen. Die haben ein System eingebaut, wo du dann Leute verhören musstest und anhand deren Gesichtszüge und ihrer Mimik musstest du erkennen, ob die Person die Wahrheit sagt, ob du vertraust oder ob sie lügt.
Also du hast entschieden, ob dir seine oder ihre Nase passt oder nicht.
Genau.
Also ungefähr, ja.
Genau. Und ziemlich, ja. Dementsprechend, wie du diese Person verhörst und was für Dinge, ob du dann sagst, ja, sie lügt oder ja, du sagst die Wahrheit, reagiert die Person auch anders und du kriegst unterschiedliche Hinweise oder du kriegst bestimmte Hinweise nur, wenn du die Person beim Lügen ertappst oder wenn du sagst, ey, ich glaub dir, das stimmt, dass du deinen Schuh da verloren hast und deine Hose da. Also richtig cool.
Und deine Jungfräulichkeit hier.
deine Jungfräulichkeit verlierst du mit mir.
Jetzt sind wir wieder bei Game of Thrones. Und die haben halt die Mimiken extra von echten Menschen aufgenommen und halt in dieses Spiel mit reingebracht. Mhm. Und das gab es in dieser Weise noch nicht. Diese Gesichtszüge, diese Bewegungen und Mimiken in Spielen, das gab es vorher noch nicht. Wenn man das sich heute anguckt, denkt man so, also gut, das ist es gar nicht, weil heutzutage ist natürlich technisch viel mehr möglich. Damals war es eine krasse Innovation.
Das war zu krass.
Da ist also Face ID entstanden.
Ja.
Ja, so ungefähr. Nee, aber ohne Scheiß, ey. Ich erinnere mich damals, als es rauskam und ich dachte, wo sind wir gerade angekommen? Wie heftig sieht das bitte aus? Die Gesichter, es war ja wirklich so, ich meine, es ist ein Gimmick, dass du erkennen kannst, ob sie lügen oder nicht. Nach heutigen Standards machen sie es natürlich super offensichtlich, so,
was, ich doch nicht.
Genau so ungefähr, ne?
Nur als Hinweis, aber Johnny, wir machen einen Podcast, keiner sieht dein Gesicht.
Ich weiß.
Ich sehe sein Gesicht.
Aber als
mein Game Beileid.
Hat es halt echt gut funktioniert. Und ich fand das ziemlich geil, gerade auch, weil du ja Fälle auch teilweise nicht auflösen konntest, wenn du nicht die richtigen Schlüsse gezogen hast.
Ja.
Das war schon ziemlich, ziemlich cool. Und gleichzeitig ist dahinter natürlich ein abgespecktes GTA, nenne ich es mal. Du hattest ein Schusssystem, du konntest mit Waffen umgehen, du konntest, ich glaube, auch Basies und sowas haben, du konntest mit Fäusten kämpfen, Auto rumfahren. Es gab eine Open World, ja, die war aber eben auch nicht so, dass du alles befahren und alles bereisen konntest, keine Frage. Es war schon eher auch Szenerie, ähnlich wie in Mafia. Aber mit der ganzen Geschichte und allem war das schon echt ein nices Spiel.
Und die Geschichte wurde extrem cineastisch aufgebaut. Sehr, sehr geil. Also du hattest auch während des Spiels, wenn du gerade an so einen Tatort gekommen bist, das Gefühl, als würdest du so eine Serie gucken, aber trotzdem selber spielen. Auch die Hintergrundmusik, so einzelne kleine Töne von Instrumenten, die da eingebaut wurden, wo du dich so richtig gefühlt hast, wie so, boah, ich bin hier gerade im Mordfall am Lösen, danke. Und
wir haben Blau und Schlau gelöst.
Wir haben L.A. Noir gelöst. Und dort kommen einfach diese Fokuspunkte auf, wie die das mit der Kameraeinstellung gemacht haben. Einfach bombastisch. Ich habe das Spiel damals so gefeiert.
Was ich super interessant finde, ist, dass die Kriminalfälle in diesem Spiel auf echten Begebenheiten, die in der Historie passiert sind, darauf auch aufbauen und genauso dargestellt sind quasi. Mhm. Und das finde ich geil. Wir haben früher ja in den letzten Folgen irgendwann zum Beispiel Call of Duty, ist auch viel mit Historie akkurat geschrieben alles, wie es auch passiert ist. Und das ist immer ganz cool, wenn das in Spiele eingebaut wird und wir dadurch dann auch erfahren, was passiert ist, Historie, dass wir Geschichte ein bisschen miterleben dürfen dadurch. Ne?
Ich kann euch tatsächlich nur zustimmen. Ich habe das Spiel damals nicht komplett durchgespielt, aber mein Großcousin, der kommt immer einmal im Jahr zu uns. Der kommt aus Baden-Württemberg. Spiel mitgebracht. Und die sind immer über Ostern bei uns, wenn halt mein Dad Geburtstag hat. Und dann haben wir das durchgesucht. Bestimmt 3-4 Tage, nicht ganz bis zum Ende geschafft. Aber ich habe es geliebt, wirklich sehr, sehr geliebt. Es hat mich sehr geflasht zu diesem Zeitpunkt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es nicht so einen Hype generiert hat wie viele andere Spiele, die zu dieser Zeit rausgekommen sind.
Mhm. Viele Rockstar-Games, die rausgekommen sind, haben viel mehr Hype rausgebracht als L.A. Noir.
Richtig, es hat viel gleich gemacht wie die anderen Titel, die wir lieben. Ob es jetzt Red Dead ist oder GTA, das ist vielleicht ein GTD oder so. Das Fundament ist das gleiche und deswegen funktioniert es so gut. Aber dieses i-Tüpfelchen hat für mich immer gefehlt.
Ich kann mir vorstellen, dass sogar einige Leute enttäuscht waren. Weil wenn du ein GTA erwartest, und das erwartest du im Grunde genommen von Rockstar, gerade wenn du dann die Bilder siehst, du siehst vielleicht einen Trailer, du siehst das Cover und du kannst dir vorstellen, hey, das wird ein GTA, nur in den 1940ern. Ich bin Detective, nehme mal quasi die Seite der Guten ein, so ungefähr, und knall Kriminelle ab, so. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Leute sich dann dachten, okay, what is this? Weil es ist ja viel mehr eben diese Detective-Arbeit, dieses wirklich, okay, Tatort überprüfen, was ist hier passiert, Hinweise suchen und dann eben einfach nur Zeugenbefragung. Natürlich gibt es auch Action-Szenen, du kannst auch Verfolgungen und keine Ahnung was machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die einen oder anderen ein bisschen abgefuckt waren.
Absolut, vor allem, weil GTA 4 ja ein Jahr oder maximal 2 Jahre davor rausgekommen ist, ne?
Ja.
Und da haben natürlich alle erwartet, so schnell ein Rockstar-Game schon wieder, ne? Mhm. Und vielleicht deswegen haben die dann gedacht, okay, wir haben noch GTA 4 und das ist jetzt nicht so wirklich Rockstar, in Anführungszeichen, deswegen nicht gut angekommen. Ne?
Wir sprechen ja ganz oft über Remakes und Remaster, ganz oft über Final Fantasy Remakes und Remasters.
Nicht oft genug.
Stimme ich
ganz,
auch
ganz klar.
Aber ich finde, L.A. Noir ist ein Spiel, was dringend ein Remake benötigt, das an die heutige Zeit technisch gesehen angepasst ist.
Ja.
Wenn die das innovativ machen und richtig gut mit diesen Fällen, über die wir schon viel gesprochen haben, mit den Notizen und so weiter, wenn die es wirklich gut umsetzen, dann wird das Spiel einen riesen neuen Hype generieren. Ich weiß, dass die Kapazitäten gerade bei GTA 6 sind, ja. Mhm. Aber wenn die danach vielleicht frei werden sollten, ist das für mich ein Pitch, den ich machen wollte.
Stellt euch mal vor, so in die Richtung und dann mit auch historisch akkuraten Fällen, zum Beispiel JFK-Akten wurden ja geleakt, ne? Wenn die aufgearbeitet werden, irgendwo ins Spiel verpackt, das wäre so grandios.
Ich schließe,
ne,
den Kreis für diese Folge.
Geile Easter Eggs dann machen.
Geile Easter Eggs, dann kannst du gleich zur Bewertung kommen. Wie wär's denn mit NY Noir, New York?
Oder NY Bleu. Weil Noir hatten wir schon, dann kann man auch
Lohne Noir.
Lohne Noir.
Aber das ist auch nämlich das, was ich sagen wollte. Ein Remake, wozu? Wir können ein komplett neues Game in einem neuen Setting haben.
Ja. Weil du kannst ja quasi genau das gleiche Setting in New York machen. Es ist relativ ähnlich aufgebaut, nur ein bisschen urbaner so ungefähr. Und das wäre schon ziemlich nice, ne? Hätte ich auf jeden Fall Bock. Definitiv.
Auch. Aber das, also vom Setting trotzdem die gleiche Zeit. Das finde ich mega. Das finde ich mega, dieses
1940er, das war schon
Ja, echt cool, ne? Altertümlich, aber 1940, ja.
Altertümlich. Alter. Warte, also sind in deiner Vorstellung die Leute dann noch mit Ritterschwertern rumgelaufen?
Wie nicht?
Ja. Wer hat die Kuh umgestoßen? Wo waren sie gewesen?
Ich kann mich
wo warst du gewesen?
Ich kann mich hundertprozentig an den Geschichtsunterricht erinnern. Mein Lehrer hieß, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß hundertprozentig, dass in den Geschichtsbüchern der Zweite Weltkrieg mit Schwertern ausgetragen wurde.
Stark. Warst du nicht da gewesen?
Na gut, ich glaube, wir haben jetzt auch genug über L.A. Noir gequatscht.
Hundertprozentig. Und wir wollten ja ein bisschen kritischer sein mit unseren Bewertungen, dass nicht alles so gehypt ist, obwohl wir jedes dieser Spiele verdammt nochmal lieben. Mm. L.A. Noir hat von uns eine Gesamtwertung von B bekommen, was aber trotzdem nicht zu unterspielen ist. Sehr gutes Spiel.
Ich liebe sie.
Wir kommen weiter zum nächsten Spiel. Und zwar am 17. Juni 2011 ist Legend of Zelda Ocarina of Time 3D rausgekommen. Ein Remake kann man das ja nicht nennen. Das ist ja eher ein Remaster auf dem 3DS. Zum Release des 3DS wurde das Ding wieder aufgearbeitet. Schöne, hübsche Grafik. Ocarina of Time, was soll man da noch sagen? Storytechnisch kennen wir. Wir haben den jungen Link, gehen dann zum Tempel der Zeit. Müssen davor natürlich wie immer ein paar, wie hießen die nochmal, Dungeons, Tempel hießen die da, ne? Tempel aufarbeiten, dass wir quasi ein paar Relikte finden und uns in den alten Link verwandeln. Nicht zu alt.
Nicht zu alt.
Ich würde
Grandpa Link.
Grandpa Link. Geil. Und das hat gefehlt, Mann.
Das hat gefehlt. So ein ganz alter am Rückstock.
Aber in den jugendlichen Link und dann aber auch switchen konnten hin und her. Wer Legend of Zelda Ocarina of Time nicht kennt, bitte Schau nachholen. Bitte nicht. Nachholen. Sofort.
Dann habt instant. Ihr eigentlich in diesem Podcast auch nichts zu suchen. Bei aller Liebe.
Außer also, Steady-Account, dann dürft ihr trotzdem.
Ich liebe jeden Zuhörer, danke, dass ihr zuhört, aber wenn ihr Ocarina of Time nicht kennt, dann sind wir einfach nicht die Leute, die mit denen ihr bunden solltet. Ganz einfach.
Aber ich habe schon mal gesagt, ich habe Ocarina of Time noch nie ganz durchgespielt.
Schande dann, über dein Haupt.
Geh bitte. Aber Ocarina of Time, also wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das muss ja auch in den 40er Jahren gespielt haben, weil er hat ein Schwert.
Das waren die 1940er. Das
ist vollkommen recht. Der Zweite Weltkrieg.
Ja, ungefähr.
Der Zweite Weltkrieg. Oh, stark.
Aber das ist ja einfach.
Okay, nur, das eskaliert zu sehr.
Das ist ja von Nintendo echt ein starker und auch schlauer Move gewesen, um deren neue Konsole zu promoten. Mhm. Den 3DS und sofort ein Spiel rauszubringen, was von der Fanbase ja extrem geliebt wird. Mhm. Dann in 3D und dann auch noch ein bisschen Zusatzcontent.
Voll.
Da haben die sich ja die Finger nachgeleckt, kann man schon fast sagen.
Oh, absolut. Und sie haben es doch gut gemacht. Also ich glaube, es gibt Hardcore-Fans, die vielleicht irgendwas zu mäkeln hätten an dem Spiel oder an dieser Version. Ich persönlich finde, dass es schon mehr oder weniger die beste Version ist, die du spielen kannst aktuell. Ja, die N64-klassische Version natürlich, die hat halt so eine kindliche Verklärung. Aber dieser Teil ist halt nice. Er sieht grafisch gut aus. Du hast Touchscreen-Elemente, wo du schnell dein Menü hin und her switchen kannst. Erinnert euch an den Wasser-Dungeon im normalen N64-Modus. Wo du immer wieder ins Menü gehen musst, um deine Schuhe auszuziehen, Schuhe anziehen, Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen, anziehen, Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen. Ich bin hängen geblieben, weil ich nicht mehr wusste, ob ich die Schuhe anhabe oder aus.
Ich wollte gerade sagen,
das ist
nein, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist halt super nervig gewesen und hier ist es ein deutliches Stück besser.
Es gibt keine Schuhe.
Doch, die gibt es. Es gibt Schuhe rausgepatcht, bestes Spiel. 10 von 10. Nee, aber ist ja so. Und grundsätzlich geil. Und dann hast du on top noch die Master Quest-Version, die, ich weiß nicht, ich habe sie tatsächlich nie durchgespielt.
John!
Welche eben das Spiel so ein bisschen aufspeist, die Rätsel ein bisschen ändert. Das gab es damals auch schon auf der N64, aber hier jetzt nicht so wirklich zugänglich. Spätestens mit der GameCube-Version von Wind Waker gab es irgendwie auch so eine Version mit hier Ocarina of Time und Master Quest und hast du nicht gesehen. Das heißt, es war schon bekannt, aber es war schön, dass du das auch in dieser Variante nochmal bekommst. Ne? Und stabile 30 FPS. Also, was willst du
das
mehr?
Das muss drin sein in einem Spiel.
Ja, mindestens. Ist so. Damals waren 30 FPS für mich noch der Standard und das wollte ich haben. So, und das war geil. Ne?
Aber dann weiß ich jetzt, was Banjo-Kazooie Butts & Nuts besser gemacht hätte. Schuhe.
Ja. Stimmt. Was Zelda auf jeden Fall schlecht gemacht hätte, wären Autos.
Das wäre aber auch irgendwie witzig.
Aber hast du ja in den neueren Teilen.
Ja, deswegen mag ich die neueren Teile noch nicht so sehr.
So der letzte Kampf Drag Race gegen Ganondorf.
Was meinst du mit Drag Race? Family. Meinst du ein Drag Race Auto oder meinst du ein Drag Queen Race?
Nein.
Was Drag Race ist.
Ja, ich verstehe. Strecke ich wollte einen Gag machen, der hat nicht gezündet.
Okay, entschuldige. Entschuldige, dass ich dich exposed habe.
Exposed. Ansonsten, ey, es ist Ocarina of Time. Der 3D-Effekt war nicht schlecht in dem Spiel, allerdings fand ich den insgesamt nicht zufriedenstellend auf dem Gerät.
Auf dem Gerät stimme ich dir zu, weil man musste wirklich in einen perfekten Winkel reingucken, damit du diesen 3D-Effekt überhaupt siehst. Und wenn du so leicht schräg gehalten hast, weil du dich vielleicht seitlich ins Bett gelegt hast oder sowas, wurde schon wieder schwierig.
Es war maximal einfach nur Spielerei und nichts, was dir game-technisch irgendwas gebracht hätte.
Der 3DS XL hat es aber wieder besser gemacht.
Er hat es besser gemacht von der Technik, also dass du teilweise auch aus anderen Blickwinkeln eben gucken konntest.
Und du hattest einen Regler, mit dem du das einstellen konntest, wie stark der Effekt sein sollte. Das hatte, glaube ich, der erste noch nicht gehabt.
Weiß ich nicht ganz genau, aber ich erinnere mich an den Regler auf jeden Fall, ja.
Mein 3DS XL hat den Regler, das weiß ich. Ich meine, hier gab es nur noch an oder aus.
Ja.
Oder?
Ja, ne?
True. Aber nichtsdestotrotz, Johnny, wie du gesagt hast, das ist die potenziell beste Version von Ocarina of Time, die man zocken kann. Und sollte man auch. Ocarina of Time von uns, wie auch zu erwarten, A bekommen als Gesamtwertung. Und ich denke, wir würden auch nie darunter gehen, wenn es um ein Zelda-Teil geht.
Ja.
So, am 26. Juli 2011, Catherine. Ein eher unbekanntes Spiel, würde ich behaupten.
Ja.
Welches aber von Atlus kam. Atlus, Persona, Shin Megami Tensei, die ganzen Sachen, das sieht man auch am Stil an. Das, also wenn man das Spiel sich anguckt, ist es sofort da. Sofort Vietnam-Flashbacks von Persona und alles mögliche.
1940.
Ne?
Da gibt es gar keine Schwerter, lücklich.
Stimmt, das muss früher gewesen sein.
Steinzeit.
Stimmt, man sieht auch keine Knappen, ihr habt vollkommen recht. Aber gegen eure Logik ist nicht anzukommen.
Keine Schwerter, das muss ja uralt sein.
Wir haben Geschichte durchgespielt.
Dinosaurier taucht noch bei auf. Ist das ein Turok?
Aber in welcher Zeit spielt Turok? Da gab es Waffen und Dinosaurier. Das muss irgendwo so.
Endgegner für
das ist die Zukunft.
Das muss so irgendwo zwischen 50 vor und 50 nach Christus sein. Warum auch immer.
Kommen wir zurück zum Spiel.
Heute ist echt ein bisschen funny, ne? Ein bisschen funny.
Wir haben uns lange nicht gesehen, nicht persönlich.
Die Runde ist ein bisschen aufgelöst heute.
Das ist witzig. Im Grunde ist das Spiel, wie man es von Atlus auch gut kennt, ein Simulator, ein Dating-Simulator quasi oder Connection-Simulator mit Puzzle-Gameplay, kann man so sagen. Habt ihr das komplett durchgespielt eigentlich? Ich habe das einmal kurz angefangen. Lass es 10 Stunden sein maximal und weg war ich.
Also ich habe das gar nicht gespielt, was mir aber jetzt, wir gucken ja nebenbei immer die Gameplays dazu, was mir auffällt, das erste Bild nur von dem Gameplay und man hat sofort gesehen, das Spiel ist von Atlus.
Ja.
Einfach der Stil. Instant. Sofort.
Ja, komplett.
Zeitlich war es ja, glaube ich, so, dass die neuen Konsolen rauskamen und Atlus erstmal ausprobieren wollte, okay, was können wir da machen? Zum einen grafisch besonders und man sieht es, dass das Gameplay relativ einfach gestaltet ist. Man hat einen Charakter, der heißt Vincent und der datet zwei Frauen, Catherine und Catherine, anders geschrieben. Und
eine mit K, eine mit C.
Eine mit K, eine mit C und ihm plagen Albträume und in diesen Albträumen bist du wie in Persona, in diesen Dungeons, kann man schon fast sagen. Nur hier bist du als Charakter und musst versuchen, dort rauszukommen, indem du verschiedene Blöcke, wie solche Tetris-Blöcke, sag ich mal, hin und her schiebst, um immer weiter nach oben zu kommen. Währenddessen wirst du halt gejagt von, teilweise sieht man eine riesige Gabel, die einen versucht zu erstechen.
Riesenbaby.
Ja, oder ein Riesenbaby. Es ist auch sehr brutal, also wirklich mit Blut, man sieht Skelette und so weiter, also wenn du stirbst. Zum anderen ist es aber auch sehr, sexuell gestaltet, kann man schon fast sagen. Es wird sehr viel mit weiblichen Reizen gespielt und man weiß ganz genau, okay, das soll in diese, ja schon fast so Domina-Richtung gehen, kann man sagen. So würde ich es zumindest beschreiben.
Ja, du hast halt die verschiedenen Catherines stehen auch für verschiedene
Charakteristika schon.
Genau, und zwar die Catherine mit C ist eben die Verführung, die Vincent irgendwie aus seinem Leben zieht und plötzlich jemand ist, den er sehr anziehend findet und irgendwie nicht weiß, wie er damit umzugehen hat. Gleichzeitig ist er in einer Beziehung mit Catherine mit K, welche für ihn aber für Bindung, Bindungsängste, aber Verpflichtung steht und sowas. Also das ist schon echt eine coole Geschichte dahinter. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich kenne allerdings sämtliche Enden, weil es gibt auch Enden, je nachdem, welche Aktion du ausführst, weil es gibt, wie Arthur gesagt hat, so Dating-Sim-Action und auch
Atlas auf jeden
genau,
Fall.
Entscheidungen und sowas. Und je nachdem, was du halt machst, da hast du auch teilweise, ich glaube, es gibt 12 Endings oder sowas. Teilweise richtig abgedreht, wie man es von Atlas aber auch kennt. Und es ist wirklich super spannend. Ich habe mir alle Videos damals, als ich das Spiel, ist mir irgendwann mal aufgetaucht in meiner Bubble, dann habe ich mir alle Videos reingezogen, sämtliche Enden, komplettes Gameplay und dann habe ich irgendwann auch ein bisschen selbst gespielt. Allerdings war der Gameplay-Aspekt für mich zu langweilig tatsächlich. Die Story fand ich mega, fand ich richtig, richtig geil, aber eben das selber Spielen fand ich nicht so interessant.
Du sagst schon ganz richtig, es geht ja in diesen Albträumen, die er hat, um Entscheidungen, die er getroffen hat oder irgendwelche Wünsche und Gefühle, Bedürfnisse, die er versucht zu verarbeiten. Und das war das Interessante, weil du dich dann als Charakter dort versucht hast, durchzukämpfen, um deine eigene Entscheidung zu treffen. Und dann halt je nachdem mit diesen beiden Charakteren, mit den Catherines, interagiert hast. Das war der schönste und größte Faktor in dem Spiel. Man kennt es ja auch aus den Persona-Teilen wie Persona 5, wo du in diese Welten der verschiedenen Charaktere reingehst. Das war das gleiche Prinzip, nur dass du immer wieder in dich hineingegangen bist, um deine eigenen Probleme aufzuarbeiten.
Deine Albträume.
Ja.
Ne? Und das war schon ganz cool, weil du hast eben diese Entscheidung getroffen und ich habe es halt so gespielt, wie würde ich die Entscheidung treffen in dem Moment so. Und es war schon echt interessant, wirklich, muss ich echt sagen, weil es schon, es war auch sehr arzi-fazi und richtig weird und ich kann euch echt nur empfehlen, guckt euch wirklich vielleicht mal Gameplay an oder zumindest die Story, guckt, ob der Style für euch ein bisschen was ist, weil es ist schon ziemlich, ziemlich cool.
Atlas hat es schon wieder getan.
Ein Wunder, dass die diesen Teil nicht so krass ausgeschlachtet haben wie die anderen Persona-Teile.
Doch, es kam noch mehrere Versionen, Full Body das und keine ich. Ahnung. Und die erste Collector's Edition hatte eine Unterhose von Vincent mit drin. Diese weiße mit den roten Herzen und sowas. So
Panzerpanzer.
Nee, so Boy-Shorts und so. Also die haben komplett das Ding auch mehrfach wieder rausgebracht und Multiplayer irgendwann mal dazu und keine Ahnung was. Da gab es schon einiges.
Nein, Leute, die waren nicht getragen.
Ja, das sieht so aus, als ob das der nächste E-Sport-Titel sein kann. Im kompetitiven Bereich. Catherine hat von uns eine Gesamtwertung von B bekommen. Guckt euch das an, wenn ihr Bock drauf habt, spielt es. Am 6. September 2011 kamen wir zu Dead Island. Dead Island, ein Zombie-Spiel, durch und durch, aus der Ego-Perspektive und bietet gameplay-technisch sehr, sehr viele Variationen. Ne? Also das Movement, das Gameplay an sich, das ist funny, das macht Spaß. Das haben die sehr, sehr, sehr gut gemacht. Es wird als Survival-Horror deklariert. Horror würde ich aber das aber nicht wirklich nennen will.
Dafür ist es zu sehr Urlaubsflair.
Genau, richtig. Wir sind in den Tropen auf der Insel Banoi, bei der eine Zombie-Apokalypse ausbricht und vier Überlebende sich dann durchkämpfen, versuchen zu überleben weiterhin. Und habt ihr das gespielt, Jungs?
Ich spiele alles, was Zombies enthält. Ich liebe Zombies.
Sollte das mal ein Resident Evil werden?
Sollte man Devil May Cry werden.
Ah, alles klar.
Das Game ist mega cool, fand ich richtig geil. Gerade was du auch sagst, du hast dieses Tropenfeeling, das passt eigentlich überhaupt nicht, dieses Setting, ne? Du hast eine Zombie-Apokalypse auf einer tropischen Insel und läufst dann da rum und tötest diese Zombies. Das Spiel ist aber auch genau das wollte es auch sein. Und du hast ziemlich viele funny Aspekte, denn dieses Spiel ist nicht, du hast keine Angst in diesem Spiel. Du hast nicht, boah, scheiße, jetzt kommt ein Zombie, ich muss jetzt weglaufen oder ich habe keine Munition mehr, sondern du läufst da einfach hin und wenn du dann mal einen Zombie triffst, ist das so wie, als würdest du deinem Nachbarn, den du nicht magst, treffen, so nach dem Motto, ne?
Und dann mit Basie
drauf. Und haust mit Baseballschläger drauf. Ein sehr, sehr blutiges Spiel, du konntest die Köpfe einschlagen und so sonstige Sachen. Aber es hat echt Bock gemacht, ne? Was ich bei mir, bei dem Spiel aber hatte, und bei allen Dead Island-Teilen, mir wurde das sehr schnell sehr eintönig und sehr langweilig. Da hast du ein paar Stunden gespielt und war irgendwie immer das Gleiche, ne? War deswegen so ein bisschen, ich habe sie aber auch immer alleine gespielt, ich weiß nicht, ob es im Koop-Modus dann anders gewesen wäre, ob man da ein bisschen mehr Spaß hätte, aber für mich hat das nicht auf Dauer gereicht.
Was für mich das größte Problem an Dead Island war, und deswegen habe ich keinen der Teile jemals großartig gespielt, für mich ist es dasselbe Problem wie Saints Row. Und zwar möchte es irgendwie Zombie-Horror sein, aber macht es zu funny. Und das funktioniert für mich persönlich nicht. Wenn Leute das cool finden, gerne. Ich mag das nicht, wenn du zum Beispiel auch dieses GTA und plötzlich springst du bei Saints Row rum und Aliens fisten deinen Anus und du springst in die Autos von vorne rein durch die Windschutzscheibe und sitzt im Auto plötzlich und kannst steuern. Es ist für mich alles irgendwie zu over the top und zu quatschig, als dass ich dieses Spiel als irgendwie als ernsthaftes Spiel wertschätzen kann. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So, das ist für mich so, was ich damit echt. Nee, ich feiere das nicht. Das
es sieht qualitativ auch so ein bisschen aus wie die ganzen Open-Alpha-Spiele, sage ich mal, die Early-Access-Spiele, die rauskommen, die Survival-Open-World-Spiele, Ark und so weiter.
Mhm.
Daran erinnert es mich doch sehr stark.
Ja. Das stimmt allerdings. Der gute Aspekt an dem Spiel, was ich finde, ist das ganze System. Also viele, viele RPG-Elemente drin. Heißt also mit Crafting, wie viel Schaden wir machen. Wir können unsere Waffen nicht verrückt machen, aber sehr, sehr coole Gimmicks dabei haben. Beispielsweise haben wir gerade im Gameplay gesehen, ein Baseballschläger ummantelt vorne mit Tuch dann dementsprechend, wo Benzin drauf ist und angezündet. Hm. Macht Feuerdamage, ganz klar.
Ganz klar.
Na? Die gute Baseballschläger, war das auch 1940, oder?
Nee, das da, also Schmiedekunst gab es ja dann schon nach dem Baseballschläger erst, also 1930.
Ja, das kann sehr gut sein. Bei sowas müssen wir natürlich immer unseren historischen Experten Hase fragen. Das
ist richtig.
Wann ist genau?
Unserer Gruppe. Wann kam der gute alte Molotow-Baseballschläger raus?
Molotow-Baseballschläger.
Nicht schlecht.
Den hat Dr. Professor Molotowski erfunden. Mit seinem Bruder Basie Schläger.
Oh Mann, das ist echt zu viel hier.
Uff, ja, gut.
Verrückt. Aber das Spiel bietet sehr viel. Also wir haben das ja im Vorfeld schon erwähnt, viele Open-World-Dinger, die rauskommen. Und das ist auch eins davon. Open-World ist es, Quests kann man annehmen, bearbeiten, Erfahrungspunkte verdienen, sich skillen. Also wer da Bock drauf hat, das ist funny.
Es hat ja auch eben diesen Multiplayer-Modus und dadurch kann ich mir schon vorstellen, dass Leute da echt gut reingehen können und das ballern. Ich meine, so viel anders zu einem Left 4 Dead ist es jetzt nicht unbedingt, aber für mich funktioniert das einfach.
Hey, hey, hey.
Ja, das meine ich ja. Für mich funktioniert Left 4 Dead einfach 10.000 Mal besser als Dead Island.
So. Und warum? Weil es ein gutes Gameplay hat.
Ja, ja, ja.
Ja. Gameplay. Nichtsdestotrotz, Dead Island von uns ein C als Gesamtwertung. Kommen wir zum nächsten Titel. Ein Favorit von mir, muss ich dazu sagen. 11. Oktober 2011. Final Fantasy 13.2. Der direkte Nachfolger von Final Fantasy 13, storytechnisch geht es auch instant weiter quasi.
Hatten wir sowas jemals vorher?
Ja, natürlich. 10-2.
Danke.
Selbstverständlich.
Das war eine Quizfrage, war eine Fangfrage.
Noch nie davon gehört.
Verwirrt.
Von 10-2?
Noch nie gehört.
Okay.
That's racist.
That's racist.
Und 13.2, wir haben das alte Team verlassen mit Lightning und Zazz und wie die nicht alle heißen. Und spielen tatsächlich als Hauptcharaktere zwei Leute. Einmal die Schwester von Lightning, Sarah, und Noel, ein
komplett neuer Charakter.
Komplett neuer Charakter, der aus der Endzeit kommt, aus der absoluten Zukunft, wo alles am Arsch ist. Die Welt geht zugrunde, es ist nichts mehr von der Welt übrig, wird durch ein, was war das nochmal, die Welt wird verschlungen oder sowas, in Dunkelheit gehüllt und dadurch verschwindet natürlich alles. Noel schafft es aber aus irgendeinem Grund, durch Hilfe von Lightning natürlich auch, in die Zeit zurückzureisen, und darum dreht sich das ganze Spiel. Mhm. Das große Gimmick sind Zeitreisen und das ist das Interessante. Die Story wurde verrückt, natürlich. Haben wir von 13.1 ein bisschen anders gekannt, das war linearer und besser zu verstehen.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ja. 13 ist ja wirklich linear, till there ain't no more, bis du irgendwie auf
Grand Pulse
ja. bist und das Spiel sich öffnet, Kapitel 13, irgendwie von 15, ganz, ganz am Ende, whatever. Und hier ist es ja quasi wirklich, dass du öffnest dir die Welt am Anfang auch so ein bisschen. Du kannst jetzt am Anfang auch nicht plötzlich hier und hier und da,
ja.
sondern du hast schon bestimmte Punkte, die du ansteuern kannst. Und je nachdem, was du tust, öffnen sich neue Zeitportale, hätte ich sie jetzt fast genannt, wo du dann auch in bestimmte Orte gehen kannst, aber auch zu unterschiedlichen Zeiten.
Absolut.
Und das war schon ziemlich cool. Dann triffst du natürlich auch verschiedene Leute aus der Final Fantasy 13 Welt. Und das hat alles schon nice funktioniert, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja, da war bei mir Nostalgiefaktor ganz hoch. Ne? Wir haben wieder die Orte besucht, die wir bei 13 besucht hatten, verändert, vielleicht sogar in einer ganz anderen Zeitlinie teilweise auch. Und genau. Das war richtig, richtig cool zu sehen, wie sich alles verändert hat. Rein gameplay-technisch muss man dazu sagen, wir haben die beiden Hauptcharaktere, sind aber trotzdem zu dritt am Kämpfen. Und zwar haben die dort eingebaut ein Monster-Catch-System sozusagen. Du hattest Monster, die du leveln kannst, die du fusionieren kannst und was weiß ich nicht alles. Und das fand ich richtig geil, weil die Monster konntest du auch skillen.
Mhm.
Die hatten verschiedene Fähigkeiten, du konntest die optimieren, min-maxing till there ain't no more. Und das hat mich so gecatcht, dieses Gimmick hat mich, das sollte in jedes Spiel rein, verdammt nochmal.
Ich weiß doch gar nicht,
GTA,
konntest du bei GTA, dann ist das ein GTC wegen Catch, konntest du jedes Monster fangen, jedes Mob, ich weiß es nicht mehr.
Ja, fast außer Bosse.
Sehr viele, ne, auf ja. jeden Fall.
Aber ja. es gab wirklich wahnsinnig viele Mobs, die du fangen konntest, und das war, wie soll ich das nennen, das war... Da hat Min-Maxing richtig Bock gemacht.
Mhm.
Aufs Übelste. Nicht nur, dass du, wie bei anderen Final Fantasies allein schon, keine Ahnung, ein Item farmst über, keine Ahnung wie viele Stunden, 20, 30 Stunden, nur um einen Charakter auf Stärke 255 zu bringen. Ne?
Mhm.
Das ist halt so ein langweiliges Ding.
Ja.
Und hier hast du das mit dem Breeden und alles Mögliche. Und das hat richtig Bock gemacht. Schade, dass davon in die Richtung nicht weitergegangen wurde und vielleicht sogar ein Ableger nur mit den Monstern oder sonstiges entstanden ist. Ich hätte es gefeiert.
Ich finde es so krass, dass aus Final Fantasy 13 erstens sogar drei Ableger kamen, also yes. zwei Ableger, ein Originalteil, zwei Ableger,
mhm.
Was auch noch nie passiert ist, abgesehen davon, ne? Gleich zwei Ableger ist crazy. Es gibt ja noch Lightning Returns, der offizielle dritte Teil quasi. Aber alle so ein völlig unterschiedliches Gameplay haben.
Ja.
Gerade auch nochmal Lightning Returns ist ja nochmal was ganz anderes.
Ja. Ne? Also das Gameplay an sich, würde ich behaupten, also die sind dem treu geblieben. Sie hatten bei jedem Teil dieses Paradigmenwechsel, ne, dass du erstmal Schockleiste aufbauen musstest, Schockleiste aktivieren, umswitchen auf Damage, Schockleiste dann trotzdem halten und alles Mögliche. Das hatten alle drei Teile. Aber jeder einzelne Teil hat das so unique einfach gemacht, auf seine eigene Art und Weise. Bei dem Teil mit den Begleitern und mit den beiden Charakteren, bei Lightning Returns dann dementsprechend mit den verschiedenen Anzügen, die du anziehen kannst und die customizen kannst. Und was aber bei dem Teil so geil war, war am Ende, wenn du das Spiel fast durch hast, dann passieren wirklich crazy Sachen storytechnisch, was mich übel geflasht hat. Und nicht nur das, du hattest teilweise dann verschiedene Enden sogar, die aber keine Enden waren, weil du einfach nur eine Zeitlinie bist, dann bist du da wieder raus und ne, das war nicht das coole Ende, so nach dem Motto. Und storytechnisch muss man am Anfang sich ein bisschen reinfuchsen und aushalten, würde ich sogar behaupten. Aber am Ende lohnt sich das.
Vor allem, du kannst meiner Meinung nach 13-2 nicht spielen oder 13 nicht gespielt zu haben.
Aber
oder
das ist auch, warum es so stark ist. Die haben ja mit 13 eine riesige, schöne Welt erschaffen und Charakteren sehr viel Storyline gegeben, um die zu entwickeln. Und daraus schöpfen die ja in den folgenden Teilen. Das ist ja genauso wie in dem 10. Teil oder auch im 7. Teil, weswegen die neue Titel gemacht haben. Um diese Welten, die schon entstanden sind und von Fans geliebt werden, immer und immer weiter auszuschöpfen.
Aber die erzählen schon eine Geschichte, die ist völlig fernab von dem, was im ersten Teil passiert ist.
Ja, aber die Welt, die Charaktere sind ja gleich.
Genau, das ist das Ding. Die Geschichte hat erstmal nichts damit zu tun. Das heißt, du kannst den zweiten Teil gerne spielen, ohne den ersten zu spielen, aber du wirst halt diese ganzen kleinen Sachen wirst du dann nicht so wirklich verstehen, weil immer wieder kommen andere Charaktere vor, die erzählen dir irgendwas, du wirst nicht wissen, wo die herkommen, was die sind, wie die in Verbindung stehen und sowas. Das wirst du so ein bisschen mitbekommen, aber nicht diesen vollen Impact haben, wenn du nicht den ersten Teil gespielt hast.
Ja. Der Nostalgiefaktor fehlt dann 100%.
Genau, das musst du auf jeden Fall. Ansonsten bringt dir das gar nichts. Und dann kommt noch der dritte Teil und da musst du im Grunde wirklich alles kennen, weil ansonsten funktioniert das ganze Konstrukt nicht mehr wirklich aus. Okay, wer sind diese Charaktere und was bedeutet das in dieser Welt und bla 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 bla.
Das einzige Konstrukt, das funktioniert, ist Alexander.
Krass. Stark, Alter.
Ja, Alexander stark.
Dieser tiefe Blick, nice, Alter.
Okay, und wenn ihr den Gag verstanden habt, seid ihr die besten Zuhörer.
Schreibt es in die Kommentare.
Definitiv.
Ich habe da voll die Spieleidee draus bekommen, als ich das gerade gesehen habe.
Welches denn?
Ende der Geschichte.
Mach durch weiter.
Hase erzählt es am Ende der Folge.
Ich erzähle euch gar nichts.
Zu dem Thema nochmal, es gibt ein paar Infos. Final Fantasy IX ist schon fast bestätigt. Remake. Fast bestätigt.
Ach, ja. Von Insidern. Es tummeln sich die Infos, die aktuell reinkommen, ja.
Sie verdichten sich.
Ja.
Die
News überschlagen sich.
Ja, das ist verrückt. Und eine neue Munkelei, die ich vorher.
Munkelei, wie süß.
Ja, danke. Die ich vorher als Witz wahrgenommen habe, aber potenziell möglich wäre, ein 10-3.
Wow, also
das wäre sehr weit ausgeholt.
Die Munkelei gibt es schon länger, doch, doch. Es gibt nämlich auch offizielle, ich weiß nicht, als was das damals durchging, es gab so Soundfiles, das war wie so ein Hörspiel. Und das war offiziell von Square.
Genau, die Pläne gab es, 100%.
Dass da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube die Kinder von Lulu und
Waka
und so, irgendwie die haben eine Konversation geführt und sowas. Keine Ahnung, ewig lange her, würde ich übel feiern.
Das wäre verrückt, ne?
Boah,
das wäre crazy. Aber die müssten das um einiges besser machen als 10-2.
Und das können die jetzt nicht einfach so droppen. Das muss schon irgendwie aufgebaut werden, vielleicht mit einem Remaster oder sonst irgendwas. Wenn die jetzt einfach 10-3 oder was, 10-2? 10-3?
10-3.
10-3 so droppen, dann wäre das ziemlich random, finde ich.
Ja, aber sie haben 10 und 10-2 schon HD remastert, also.
Ja, aber wir reden nicht von einem Jahr oder zwei. Wenn wir von einem 10-3 reden, dann, was weiß ich, 5, 6, 7 Jahre. Wer weiß das schon, ne?
Sollen sie kommen, gerne. Voll.
Genau.
Bin dabei.
Ihr habt es hier zuerst gehört.
Aber ich verstehe es nicht. Die Gerüchte verdichten sich. Wir haben Samstag. Wieso verdichte ich mich nicht?
Wo ist dein Bier?
Schon lange leer.
Mission erledigt.
Mission complete.
Mission complete.
Du hast die falsche Mission angenommen, Hase. Du solltest 10 Bier trinken annehmen. Du hast aber nur ein Bier angenommen.
Mist.
Naja, er wollte mehrere Stundenquests erledigen statt einer Wochenquest.
Ah, ja, naja.
Zur Gesamtwertung bei Final Fantasy 13.2 sind wir bei einem B gelandet. 18. Oktober 2011. Viele Fans werden jetzt aufschreien und zwar Batman Arkham City ist dort rausgekommen. Wir spielen, wie man vermuten würde, natürlich Superman. Catwoman.
Ich bin Batman. Okay.
Nein, wir spielen natürlich Batman.
Und, aber auch Catwoman, also.
Aber auch ein bisschen Catwoman, ja. Ich weiß gar nicht, wie die Parts da waren, ob nur Intro Catwoman war oder da wirklich Parts gab, wo du länger quasi Catwoman gespielt hast. Nichtsdestotrotz gehört sie zur Story mit dazu. Und wiederkehrende Charaktere, die wir immer wieder sehen, der Pinguin, Joker ist wahrscheinlich dabei. Wer weiß das schon?
Ohne Spoiler zu machen.
Ohne Spoiler zu machen. Aber ja, Batman kennt eigentlich jeder. Hat jemand das von euch das gespielt, Jungs?
Ich persönlich nicht. Ich habe es aber sehr, sehr viel bei einem Freund von uns gesehen, Sergei, der ein großer Fan von der Reihe ist. Und vom Gameplay kann ich nicht so viel sagen, aber ich kann rein über das Optische reden und es sieht einfach nur genial aus. Dieses Darke mit diesem Zeichenstil, schon fast comichaft, würde ich sagen, aber mit diesen dunklen Akzenten, mit den Charakteren, wie die gestaltet worden sind, sieht einfach so geil und so brutal aus und es passt perfekt zu Batman. Also in diese Welt einzutauchen mit Gotham und dort die ganzen Bösewichte zu haben und den einfach auf die Nase zu hauen, macht so viel Spaß.
Die haben einfach Batman genommen, das Feeling, was Batman ist, dieser Charakter, der Batman ist, und das ganze Feeling in das Spiel eingebaut. Das passt einfach komplett, das ganze Setting, das Gameplay, die Story, das passt einfach komplett zu Batman und das haben die richtig geil gemacht. Ich hatte auch den vorherigen Teil, da kam ja erstmal Arkham Asylum raus, wo es dann eher nur um diese Asylum ging. Und Arkham City ist ja der Nachfolger, wo man dann in dieser ganzen Arkham City Gefängnisstadt dann ist. Und überlaufen diese Bösewichte rum und sowas und man hat viel Stealth-Möglichkeiten auch, man huckt sich mit seinem Enterhaken irgendwie auf die Dächer, kann von oben runterspringen, ist wie Batman der Schatten, kann man sich im Schatten verstecken und so. Ein sehr, sehr düsteres Setting haben die auch aufgebaut und es hat mega Spaß gemacht. Es ist so vom Kampfstil und so dieses typische Superhelden-Kampfspiel, du hast halt ähnlich auch wie bei Spider-Man oder so, wenn die dich angreifen, so ein Signal, der greift dich jetzt an, ich kann kontern und dann hast du ein paar Kombos, du kannst dich aufleveln, du kannst neue Dings kriegen, neue Fähigkeiten oder neue Ausrüstung und so. Hast diesen Detektivmodus, wo du dieses typisch Batman auch Sachen rausfinden musst und so Batman Noir. Also schon ein echt, echt geiles Game gewesen.
Ja, das haben viele gefeiert. Das Kampfsystem an sich, das soll sehr, sehr gut sein mit den Kombos und alles. Stellt euch mal vor, so in diese Richtung Kampfsystem hätten die dann irgendwann angefangen, bei Assassin's Creed einzubauen. Dann
wäre der Talk ein ganz anderer gewesen, ey.
Talk wäre ein ganz anderer, dann wäre das Ding gerettet, sag ich euch.
Man muss sagen, Rocksteady hat wirklich gut hingekriegt, dieses Kampfsystem. Sie können Superhelden-Kampfsysteme, können die richtig gut. Und es macht richtig Bock, mit Batman den Leuten auf die Fresse zu hauen, weil es so wuchtig ist. Ne? Das ist echt nice.
Aber die Welt ist auch einfach sinnig gestaltet, auch was du da überall siehst, wie auch die kleinen, wie soll man sagen, diese Dekoration in der Map, wie das alles dort hingelegt ist. Du glaubst einfach der Welt, dass die genau so ist und dass die Menschen so durchgeknallt sind und du dort einfach aufräumen musst. Und deswegen gibt dir das einfach das Gefühl, dass das alles stimmig ist und passt und es trägt dich durch dieses ganze Spiel.
Und das ist ein unglaublich gutes Beispiel für eine gute Open World.
Ja. Mhm. Yes, yes.
Perfekt. Kommen wir zur Bewertung. Und zwar haben wir für Batman Arkham City eine Gesamtwertung von B.
B.
B. Für Batman.
Oder Catman.
I'm a Scatman. Am 25. Oktober haben wir Ni No Kuni, Fluch der Weißen Königin. Und dieses Spiel, Johnny, das hast du mir beigebracht, das weiß ich noch. Du hast mir davon erzählt, du hast mir darauf aufmerksam gemacht, irgendwann, weil du ja ein großer Fan von Studio Ghibli bist und die dort definitiv mitgewirkt haben. Nicht nur mitgewirkt.
Ich finde gut, dass du sagst, die haben definitiv mitgewirkt.
Definitiv haben sie das. Definitiv, weil du es siehst. Oh, weil ja. du das Ding anschmeißt und du siehst sofort, dass es Ghibli ist.
Ey, Ni no Kuni.
Oh, grandios das Ding.
Hammer, Hammer. Also, ich sehe ein JRPG und ich sehe, dass es in-game aussieht wie ein Ghibli-Film. Was will ich mehr?
Ja.
Was will ich mehr? Das ist unfassbar. Level 5 und Studio Ghibli haben zusammen eben dieses Spiel rausgebracht auf der PS3. Und wir schlüpfen in die kreative und wunderschöne magische Welt von Oliver, der ganz am Anfang des Spiels, ohne viel zu spoilern, seine Mutter stirbt. Oder, ne? Sorry. Wow. Naja, ey, in Bambi haben wir auch relativ schnell einfach gemerkt, fuck, Mutter.
Hey, du musst keine Wunden wieder aufreißen.
Doch. Und während er dann eben seiner Trauer erliegt und alles so ein bisschen scheiße ist, trifft er dann auf Tröpfchen, das ist sein, oder er hat ein Kuscheltier, das nennt er Tröpfchen, Drippy im Englischen, und da weint er rein und das Ding wird zum Leben erwachen. Und dieses Ding, Tröpfchen,
man kann das auch falsch verstehen.
Also Drippy oder falsch ist interpretieren, schon,
anders.
Drippy ist schon sehr.
Ey, was soll ich machen? Das sind die Namen. Hört auf, dieses wunderschöne Ding drip. Falsch zu machen, okay? Jedenfalls, Drippy-Tröpfchen schickt ihn dann in eine andere Welt oder nimmt ihn in eine andere Welt, in eine magische Welt mit. Und dort gibt es anscheinend zu jedem Menschen in der normalen Welt gibt es anscheinend einen Konterpart in der magischen Welt. So, das ist diese Verbindung, die es dort erstmal gibt. Das heißt, Oliver begibt sich auf die Reise, seine Kontermama in dieser Welt zu finden, wenn ihr so wollt.
Ja.
Und das ist eben der Aufbruch dieser Geschichte. Und drumherum gibt es ein wunderschönes JRPG. Wie gesagt, Studio Ghibli hat Animation und Musik beigesteuert. Ihr habt auch ähnlich wie in Final Fantasy 13 2 Arthur ein Monster-Fangsystem. Ihr könnt verschiedene Monster einsetzen, mit denen kämpfen. Das ist sogar ein wichtiger Teil der Taktiken, weil unterschiedliche Monster unterschiedliche Fähigkeiten haben. Allgemein ist es eine wunderschöne Story auch. Wirklich emotional, klar, geht gar nicht anders. Und es ist so eine Mischung im Kampfsystem. Es hat so Echtzeit-Elemente, aber auch sehr strategisch, weil du teilweise eben auch rumlaufen kannst, aber du musst dich schon aktiv entscheiden, welche Angriffe du machst. Du hast ein klassisches Schere-Stein-Papier-Prinzip wie im Pokémon. Ich finde dieses Spiel so wunderschön einfach. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ihr dürft gerne auch beisteuern.
Als der zweite Teil vor der Tür stand, sag ich mal, so ein halbes Jahr davor, wir haben uns in der alten WG damals zusammen den Trailer angeguckt und du hast so davon geschwärmt und ich habe zu dir gesagt, boah, keine Ahnung, was das ist, und du warst so erschrocken, du hast sofort den ersten Teil rausgekramt und dann musste ich den zocken, und dieses musste ich wirklich in Klammern setzen, weil nach kürzester Zeit, ich bin ja auch ein großer Ghibli-Fan, auch meine Frau, und wir gucken ganz viel, Johnny und ich wollten schon einmal, haben wir leider nicht geschafft, alle Ghibli-Filme hintereinander weggucken.
Oh, wir haben viele geguckt.
Wir haben viele geguckt, aber ganz bis zum Ende haben wir es nicht geschafft.
Ja, das stimmt.
Und es hat mich so in den Bann gezogen. Das ist unfassbar schön. Du glaubst dieser Welt, ich habe es ja heute schon ein paar Mal öfter gesagt, aber es ist eine Welt, in die du eintauchen möchtest. Und du möchtest erfahren, okay, wie geht's mit Oliver weiter? Was passiert hier mit der Königin, die dort eine große Rolle spielt und so weiter? Was ist mit dieser Kontramutter, die du auch genannt hast? Und du willst einfach so viel erfahren, weil die Story so gut gemacht ist, sehr an Ghibli angelehnt ist, und du fühlst dich zu Hause, wenn du ein Fan der Reihe bist. Und ich wusste erstmal nicht, dass es von Ghibli ist. Ich wusste nur, dass Level 5 das gemacht hat. Aber ich habe dich sofort gefragt, hat das irgendwas mit Ghibli zu tun? Und du hast natürlich zugestimmt. Und ich hatte nach diesem Spiel so krass Bock auf den zweiten Teil, den wir danach auch zusammen gespielt haben. Wir haben uns in der WG ja so eine Kinoecke schon fast gebaut und dann nebeneinander gezockt.
Wir hatten Sofas aneinander gebreitet.
Jeder hatte seinen Drippy dabei.
Der ein oder andere Drip ist getropft.
Ey, mach das nicht kaputt, das ist eine wunderschöne Sache.
Er hat auf mein Drippy gewichst.
Was?
Die Charaktere sind so genial gestaltet. Es gibt ja verschiedene Völker, auch mit den Ratten und so weiter.
Ja.
Das war immer schön, ne? Wenn du eine Stadt quasi durch hast oder ein Gebiet, drauf und dran war, ins nächste Gebiet zu gehen, warst du schon gespannt, okay, was für ein Volk erwartet mich. und alles Mögliche. Ne? Wie sieht das da aus?
Was ist das Konzept? Allein, sorry, dass ich dir ins Wort falle, I'm so sorry. Aber wenn du zum Beispiel so Gegenden hattest wie die Kanalisation.
Ich falle dir ins Wort.
Wenn du die Kanalisation hattest und die Stadt war aber so mit Katzen aufgebaut, dann war das nicht die Kanalisation, sondern die Katzalisation. Ja. Oder das Miausoleum oder sowas. Und denkst dir, Mann, genau. Das ist so schön einfach. Ne?
Ghibli,
so richtig.
Ghibli denkt sich, Wortwitze, kann ich.
Safe.
Der hat bei mir gelernt.
Nee, es ist so eine schöne Welt, die du einfach erkunden möchtest. Die Charaktere sind toll gestaltet. Die Königreiche, die du erkunden kannst, sind toll gestaltet. Und es macht einfach so viel Spaß. Wenn ihr Ghibli-Filme und diese ganze Welt liebt, schaut euch dieses Spiel mal an. Vielleicht kommt ihr noch da dran. Ich weiß nicht, ob es heutzutage auf den neueren Konsolen spielbar ist. Vielleicht
ja, Steam, alles Mögliche.
Ja, Steam, kriegst okay. Du. Ja, zockt das einfach mal an. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist nicht nur die Story, sondern auch dieses Familiar-System, wie man es nennen möchte, mit den Monstern, die du erfahren konntest. Das hatte auch eine Spieltiefe.
Ja, voll.
Mit dem Skillen und so weiter. Und es hat Spaß gemacht, die geilsten Monster dort zu fangen und zu, verbessern, aber zu trainieren und so weiter. Mhm. Und es war geil.
Das Spiel war auch bockschwer. Ich erinnere mich voll an den Schwierigkeitsgrad.
Verschiedene Schwierigkeitsstufen konntest du auswählen, genauso wie beim zweiten Teil. Und wenn der schwierigste, der war wirklich, hatte es in sich. Mhm. Und das hat so Bock gemacht. Mhm. Weil von so einem Spiel, wenn du das siehst, denkst du dir, okay, dann ich gras da durch, ohne Probleme. Auf leicht ist es auch so, aber schwierigster Schwierigkeitsgrad, das ist nicht ohne.
Weißt du, wieso es so schwer ist? Oliver läuft mit seinem Zauberstab in den Nahkampf. Das ist so wie bei Dark Souls, wenn du Magie machst.
Absolut richtig. Es gibt noch nicht mal live. Vitalität, nichts hat er.
Nichts hat er.
Und das Geile ist an einem Gameplay natürlich das Kampfsystem selber, das Familiensystem. Aber auch die Variation im Gameplay. Und zwar hattest du auf der Overworld-Map verschiedene Gimmicks. Du konntest Kriege führen, quasi mit den Einheiten. Und
war das nicht erst im zweiten Teil?
Nee, ich meine, das war hier auch schon.
Ja?
Doch, als Oliver hast du doch nachher die Armee noch angeführt und warst so hier der Kommandant gewesen.
Ja, kann gut sein, ja.
Ich meine, zum Ende hin war es dann.
Du hattest auf jeden Fall auf der World-Map quasi Events sozusagen, die stattfinden. Ja, ja. Und dort konntest du dann Kriege führen mit deinen Familias dann dementsprechend gegen andere Bösewichte oder blöde Bitche.
Blöde Bitche.
Und das war richtig, richtig gut.
Was ich sagen muss auf jeden Fall, wenn ihr das mal nachholen wollt, super gerne. Seid euch aber bewusst, dass es im Kern ein ziemlich klassisches JRPG ist. Das heißt, Dungeons sind irgendwo in der Welt, da müsst ihr rein und es ist ein abgespeckter oder abgesteckter Bereich, wo du auch so klassische, ich sag mal, lineare Dungeons hast. Die haben halt so ein bisschen, ja, du kannst hier langlaufen, du kannst da langlaufen, aber die sind jetzt nicht wirklich herausfordernd, sondern einfach nur langwierig so ungefähr. Und auch alles, was so Menü angeht, es ist recht klassisch, dass du irgendwie so Heil-Items bekommst, die kannst du einsetzen und sowas. Da sind wir heute einfach schon so ein bisschen andere Sachen gewohnt. Einfach nur zur Info. Es ist ein sehr, sehr klassisches JRPG im Kern.
Ja, aber trotzdem hat das alles richtig gemacht. Also wenn man Fan von sowas ist, dann ist das mit das perfekte Spiel.
Ich glaube, was mich auch genervt hat, ist sowas, ich mag keine zum Beispiel Weapon- oder Ausrüstungsprogression, wo das nächste Teil einfach nur besser ist als das letzte.
Und weißt du, was ich nicht mag, wenn du negative Sachen über dieses Spiel sagst?
ich glaube, das war hier so. Das heißt, du hast einen neuen Stab bekommen, der war einfach automatisch besser als der letzte.
Oldschool.
Und das ist halt, okay, wofür gibt es das System dann erst?
Wisst ihr, da gab es keine Variation, das
genau,
stimmt.
Genau, das ist so, ja.
Dafür in anderen Sachen. Ne? Also,
genau.
Das ist schon cool, dass man Ausrüstung wechseln kann, möchte man ja auch immer haben. Ja. Ob das jetzt so krass ist oder nicht, sei dahingestellt. Man kann es aber. Ja. Ni no Kuni, die Gesamtwertung selbstverständlich ein S von uns und von unserer Seite auch definitiv verdient.
Auf jeden Fall. Ein richtig geiles Spiel.
Yes, Freunde. Das war der erste Part. Das war das letzte Spiel für den Abend.
Das ist unglaublich. So schnell durchgeballert. 2011, die Hälfte ist leider vorbei. Bis dato, was haltet ihr davon?
Ich bin ein bisschen traurig, dass die Folge schon mehr oder weniger vorbei ist.
Aber wir werden noch einen zweiten Part haben. Mal gucken, was dort so rauskommt. Bis dato fand ich das Ganze richtig gut. Viele geile Dinge dabei. Wir merken richtig, dass wir in eine Zeit kommen, wo das alles größer, stärker, schneller, vor allem schöner wird. Es geht nicht nur um richtig Grafik und Größe oder sonstiges. Es geht auch viel um Kreativität, Kreativität, ja. Nostalgie.
Und ausprobieren, was viele Entwickler hier halt machen mit den neuen Konsolen. Ja, die Konsolen sind schon ein paar Jährchen da, aber jetzt kommen diese großen Entwickler, die sagen, ich will mit Catherine mit dem Spiel mal so ein bisschen ausprobieren, was kann man machen, was kann ich den Spielern zutrauen. Oder auch mit Zelda, wo die neue Konsole jetzt rauskam, wir machen mal ein Remake und versuchen, wie es mit dem 3D funktioniert. Und das baut ja auf.
Das ist das Ding. Die Leute oder die Entwickler vielmehr trauen sich in diesen Jahren noch wirklich große Dinge zu machen. Und auch ein bisschen innovative Dinge zu machen, mal was anderes. Die trauen sich einfach, Gameplay zu machen, was potenziell scheitern kann, wenn es nicht angenommen wird. Und gehen nicht so wie heutzutage immer eindeutig auf genau die Sachen, die schon seit 10 Jahren gelernt und geliebt sind. Ist in Ordnung, ist ein Aspekt oder ist ein Weg, den man wählen kann und gehen kann. Aber ich finde, gerade zu der Zeit hattest du echt teilweise Dinge, das war echt eine sehr, sehr kreative, wundervolle Zeit. Ne?
Hundertprozentig. Aber jetzt merkt man auch, dass viele weitere nicht nur Indie-Studios, sondern normale Studios auch entstehen. Vorher hatten wir immer nur dieselben. Square Enix, Capcom und wie sie nicht alle heißen. Jetzt ist die Variation da. Die Frequenz der Spiele steigt immer mehr, steigt immer mehr. Und das ist auch natürlich ab dem Jahr unter anderem Twitch geschuldet dann, was wir vorhin besprochen hatten. Also ab da ging es richtig bergauf, meiner Meinung nach.
Absolut.
Nichtsdestotrotz müssen wir für heute Schluss machen. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns supporten wollt, gerne ein Like und Abo dalassen bei Instagram, Facebook und wo ihr uns überall findet.
Facebook? Ich hoffe doch nicht, Mann.
Warum nicht?
Drittbrettfahrer.
Wenn ihr uns supporten wollt, gerne auf Steady durch einen kleinen Obolus könnt ihr uns dort sehr, sehr supporten. Die Zahl steigt tatsächlich, das haben wir letztes Mal gemerkt, von den Abonnementen, Abonnementen. Und wir wollten uns recht herzlich dafür bedanken, hundertprozentig, dass ihr uns supportet. Vielleicht wird der Traum von
Gamescom.
Von Gamescom, so hieß das, für uns war.
Enrico, was hast du letztens
rausgesucht? Reden wir bitte nicht darüber.
Was hast du letztens rausgesucht? Wie viele Follower, Likes oder was auch immer brauchst du auf verschiedenen Plattformen? Hast du das noch im Kopf?
Oh, ich glaube, wir müssen, 2000 regelmäßige Hörer haben, damit wir dort reinkommen als Creator.
Ja, unter Spotify, ne? Und dann gibt es irgendwie unter YouTube braucht man
5000, noch mehr.
Das ich glaube sogar 200.000 Abonnenten oder irgendwie sowas, ne? Ja.
Also, Podcast, mindestens 5000 Hörerinnen oder Hörer pro Folge.
Ja.
Uff.
Sind wir nicht weit von weg?
Nee.
Ist nur noch ein kleines Stückchen. Du hier am Empfangsgerät kannst jetzt dafür sorgen, dass wir aktiv da drin kommen.
Also wenn man so guckt, fehlen nur noch die drei Nullen dahinter.
Absolut richtig.
Nein, wir müssen uns ja nicht kleiner machen, als wir sind.
Nein.
Aber erzählt gerne eurer Oma davon, eurem Opa, euren Cousins, Cousinen, Freunden, Arbeitskollegen.
Kauft oder euch auch 10 Handys.
Oder einfach den Bäcker.
Ja.
Lass es doch gleichzeitig auf mehreren Geräten abspielen. Das würde auch sehr, sehr helfen.
Zum Beispiel auf dem Backofen.
Jetzt übertreiben wir aber. Kommt, Jörg.
Euer Kühlschrank hat bestimmt Spotify.
Oh, das stimmt. Skyrim kann man auch bestimmt drauf spielen. Nichtsdestotrotz, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, Enrico.
Danke, danke.
Johnny.
Vielen lieben Dank dir, Arthur.
Hase.
Enrico, danke, danke.
Und Moa, Arthur. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.